Rekorde, das Hörspielmagazin.
Toll hört sich das an.
Oh, ist das schön. Sensationell.
Tada!
Hallo, 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 hallo. Ihr lieben Zuhörenden an den Endgeräten, ja. Willkommen beim Rekorder-Podcast.
Ja, und ihr habt gehört, der Tusch am Anfang war sehr lang gezogen.
Ja, sehr lang, besonders lang.
Ja. Und
warum?
Besonders wird hier groß geschrieben heute.
Ganz genau, lieber
Lars. Heute kommt eine ganz besondere Ausgabe von Rekorder. Wir haben nämlich diesmal einen Gast.
Ja, wir haben endlich mal wieder einen Gast. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen ganz besonderen. Eine Hörspiel-Ikone. Ja. Eine Hörspiel-Legende, hast du eben gesagt.
Das ist ein historischer Moment für uns alle.
Ja,
euch auch.
Man könnte sagen, das ist nicht übertrieben. Wir sind zum Teil mit ihm aufgewachsen. Wir hören ihn schon seit unseren Kindertagen. Er hat uns bezaubert als Klopfer in Bambi, als Pinocchio, als Grisou, der kleine Drache, als Lillebohr von Carlsson vom
Unglaublich.
Dach.
Unglaublich. Oh, meine ganze Kindheit.
Natürlich.
Spielt sich gerade vor meinen Augen ab.
Natürlich kennen wir ihn auch von Hollywood-Stimmen, Hollywood-Sprechern.
Natürlich.
Als Synchronstimme von Ben Stiller unter anderem oder Steve Urkel oder aus Eddie McBeal als Richard Fish. Und
ich als Cineast habe ja auch tausende Filme zu Hause.
Ja. Wo er zu hören ist.
Und natürlich nicht zu vergessen ist er auch Justus Jonas von den 3 Fragezeichen und Freddy in Bibi und Tina.
Deswegen freuen wir uns, dass er heute zu uns gekommen ist, sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen,
Oliver Rohrbeck.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die tolle Ankündigung.
Ja,
das
ist ja super.
Schön, dass du da bist.
Ja, wir entschuldigen uns, dass ihr so kurz war. Eigentlich hätten wir noch viel weiter ausholen müssen.
Einfach so 40 Minuten aufzählen, was du alles schon
gemacht
hast.
Weil man dann auch gleich in seiner eigenen Kindheit rumwühlt.
Ja, ich meine, ich will euch natürlich überhaupt nicht korrigieren, aber Steve Urkel war ich nicht.
Hä?
Hast du gerade gesagt,
das war Santiago Ziesma.
Das weiß ich eigentlich. Wir haben in der anderen Folge
ich
über
muss
Santiago
es nur richtig stellen, sagen, nein, sonst denkt der Santiago, ich will ihm Steve Urkel nachsichtlich.
Ich muss jetzt mal eine Sache erzählen, Oliver. Ich bin heute aufgeregt. Sonst bin ich nicht so aufgeregt.
Ja,
wir haben eben ganz viel über Santiago gesprochen in der Folge
und
davor.
Auch über Steve Urkel.
Und weißt du, was gestern passiert ist? Ich wollte mich vorbereiten auf diese Folge. Ich habe gedacht, ich höre mir ganz viele Interviews mit dir an. So, habe ein Interview mit dem Deutschlandfunk, wo du zu Gast warst, gehört. Und da hat die Moderatorin gesagt, er ist die deutsche Stimme von Will Smith. Und da war ich baff, weil ich gedacht habe, nee, das stimmt nicht, das ist Jan Odle, das ist falsch. Und dann hast du es direkt korrigiert und dann dachte ich, wie unangenehm, wie kann einem sowas passieren?
Und ich habe eben gedacht, jetzt passiert mir das innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von 2 Wochen passiert mir das jetzt das zweite Mal. Und ich will euch noch gar nicht korrigieren, ihr seid super vorbereitet und dann muss ich es aber sagen, weil das muss man noch ganz korrekt darstellen.
Wir müssen aber auch testen, wie aufmerksam du bist als Gast. Weißt du? Hätte auch sein können, dass dir das jetzt gar nicht so auffällt.
Nein, man muss das korrigieren, es tut mir leid, lieber Santiago. Und es tut mir leid, lieber Oliver, ich weiß.
Das kann natürlich immer passieren, weil natürlich, ich weiß gar nicht mehr manche Namen von den Darstellern, die ich gesprochen habe.
Ja.
Und hätte ja auch jemand sein können, aber Steve Urkel ist so.
Nein, den wissen wir ja eigentlich. War ich das etwa? Das haben wir eben zitiert.
Maxi, jetzt mach dich doch nicht verrückt.
Nein, jetzt möchte ich aber wirklich erstmal ein paar Tränen
weinen. Aber ich wäre gern der Sprecher von Santiago Ziesma.
Ja.
Ja, genau.
Das ist doch klar.
Ja, also wie gesagt, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Es ist der Aufregung geschuldet, weil eigentlich bin ich firm. Das kann der Lars bezeugen.
Das können doch alle unsere Hörer auch.
Das wusste ich doch. Ich kenne dich doch aus Kindheitstagen.
Ja.
Du bist firm. Also das ist, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
Ja, da muss man natürlich transparent machen, dass ich Oliver eben erzählt habe, dass wir uns schon mal begegnet sind, als ich ganz klein war. Ich bin ja auch Synchronkind gewesen, allerdings in Köln. Und da habe ich mal in einem kleinen Studio Logosynchron was aufgenommen. Und da wurde mir nämlich gesagt, ja, heute ist der Oliver Rohrbeck da. Und dann war ich ganz schüchtern und habe so um die Ecke geguckt und hatte damals natürlich schon dich ganz, ganz, ganz oft gehört und eben war auch großer Carlsson vom Dach-Fan und so, hab die ganzen Sachen gehört,
das geguckt war aber nicht,
und so weiter.
Das war Santiago. Nein,
das war er wirklich, Lillebror, das wissen wir doch.
Ja,
und deswegen, und natürlich Justus Jonas habe ich damals auch schon gekannt und so weiter und das war ganz lustig und Oliver konnte sich nicht dran erinnern, was völlig okay ist, aber ich konnte mich natürlich dran erinnern, weil für mich war das damals eine ganz wichtige Begegnung. Sehr lustig.
Seit wann sprichst du nochmal? Ich würde es gerne nochmal wissen, weil ich ein bisschen älter bin als Maxi irgendwie und ich kenne dich auch aus meiner Kindheit. Seit wann bist du Synchronsprecher nochmal?
Seit 72.
Seit 72?
Ja, krass. Seit 1972 habe ich angefangen und immer sehr, sehr gerne. Ich fand das Sprechen immer toll und konnte mir später dann meine Schauspielschule damit finanzieren.
Super.
Das war aber auch der Grund, weshalb ich dann Berlin nie verlassen habe. Da kam natürlich die ZBF, die Agentur, Schauspielagentur und sagte so, da gibt's jetzt ein Angebot, du könntest jetzt ins Ensemble nach Aachen wechseln. Und dann habe ich gesagt, nee, da gebe ich ja meine ganze Freiheit auf. Und meine Freiheit war natürlich synchronisieren und dadurch meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und deswegen wollte ich nie weggehen aus Berlin.
Ja, ja, eben, weil du hattest ja auch schon so eine markante Kinderstimme. Deswegen, ich kenne dich ja als Grisou, den kleinen Drachen. Und das war meine Lieblingsserie, meine absolute als Kind.
Ja, das war
das
so
ist,
süß.
Das ist echt toll.
Es gibt ja auch ein paar Fernsehausschnitte von dir. Und was ich so faszinierend fand als Kind war, dass du in diesen Interviews, du wirktest halt so unglaublich selbstbewusst. Ne? Also du warst da eigentlich so ein bisschen für geboren. Weißt du, woher das kommt? War das einfach wirklich dir so angeboren? Hast du dich da überwinden müssen oder ist dir das immer einfach leicht gefallen?
Nee, das ist mir leicht gefallen. Mhm. Ich wollte immer so selbstbewusst und vor allen Dingen selbstständig sein. Mhm. Und als ich dann anfing, zu Frau Körting zu fahren, nach den ersten Angeboten mit den 5 Freunden in Hamburg.
Stimmt, du warst
ins
ja
Studio. Dadurch habe ich ja dann die 3 Fragezeichen bekommen. Mhm. Und als ich anfing, da hinzufahren, da war ja noch die Mauer und da mussten wir dann mit der Pan Am fliegen. Eine halbe Stunde dauerte der Flug. Ja, man hat es gerade so geschafft, noch einen Tomatensaft zu trinken. Aber ich wollte da schon mit 11 und 12 wollte ich schon nicht von meinen Eltern zum Flughafen gebracht werden. Das wäre mir peinlich gewesen. Also ich habe dann ein Taxi genommen zum Flughafen, rein und dann fragten die auch, brauchst du hier so einen Brustbeutel vorne mit deinem Namen drin? Um Gottes Willen. Krass. Das wäre ja peinlich. Nein, ich bin immer alleine geflogen und abends wieder zurückgeflogen und auch wieder dann mit dem Taxi nach Hause gekommen. Ich wollte um Gottes Willen nicht von Eltern gebracht werden. Wir wollen unser Kind hier abgeben. Ja, wir passen auf das Kind auf. Nee, also das war nicht so mein Ding.
Ja, aber das
ich wollte
auch gehört. Das
selbstständig
auch
sein.
Ja, und du klangst ja auch immer schon sehr selbstständig und überzeugt von dir, wenn du diese Rollen ja gesprochen hast. Ja,
du warst ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Erste, der gesetzt war von den 3 Fragezeichen. Ne? Also ich höre manchmal in den Podcast von Andreas rein, den Haschimitenfürst. Und da erzählt er ja sehr lustig, wie das am Anfang so war, als ihr zusammengestellt wurdet und dann die ersten Male zusammen im Studio wart. Und lustigerweise war es ja, glaube ich, so, dass so erzählt es Andreas auf jeden Fall, dass er selber das noch nicht so gut hingekriegt hat und die Sätze nicht so gut rausbekommen hat und eigentlich hatte er vielleicht die Rolle Peter und dann wurde es getauscht, weil Jens das besser gemacht hat. Ist dir das damals schon aufgefallen? Also hast du gedacht, der ist aber noch nicht so gut wie ich oder gab es da so eine kleine Konkurrenz oder habt ihr euch einfach gefreut, dass ihr euch zusammengefunden habt?
Ehrlich gesagt, haben wir uns einfach gefreut. Mhm. Eine Konkurrenz gab es da gar nicht, denn dass wir 3 das zusammen machen sollten, war klar und Andreas kannte ich ja eigentlich schon aus Berlin. Jens kannte ich ja nur von den Montagsmalern aus Baden-Baden und deswegen hatte ich das auch vergessen jahrelang, dass wir uns da schon mal kennengelernt haben bei den Montagsmalern. Da haben uns später andere drauf aufmerksam gemacht. Und Andreas kannte ich ja schon von Hörspielaufnahmen beim SFB. RBB heute, da gab es Hörspielstudios und da haben wir schon eine ganze Menge zusammen gemacht und wir hatten auch schon vor der Kamera Sachen zusammen gemacht.
Ah, ja.
Und da haben wir uns einfach gefreut, dass wir das zusammen machen können. Bloß da untereinander stellte sich Jens als der bessere Schisshase heraus.
Und ist auch lustig, weil ihr wart doch auch zusammen in der Schule, ne? War irgendwie, weil Dorette hat uns ja auch erzählt.
Dorette war da, Christina Plate war auf der Schule, Sven Plate ist ja heute auch noch beim Synchronen, der war da auf der Schule. Es gab da einige. Und es kam dann so, dass meine Mutter hatte ja eine Agentur gegründet, Anfang der 70er Jahre, um Kinder zum Film und Fernsehen zu vermitteln. Davon gab es 3 Agenturen in Deutschland, eine in München, eine in Hamburg und eine in Berlin, im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit. Denn Kinderarbeit sollte man nicht vermitteln, das durfte nicht jede Agentur vermitteln damals.
Ja.
Da gab es dann extra nur diese 3 Agenturen und die haben dann immer in Schulen Kinder gesucht, die vielleicht begabt sind. Und da ist meine Mutter rumgegangen und hat tatsächlich Christina Plate und Dorette Hugo und Andreas Fröhlich gefunden und an andere Studios vermittelt und zum Ausprobieren und so gingen dann einige Karrieren los.
Ja, witzig.
Kenne ich alle auch.
Ja, Christina Plate. Paar hatten wir schon hier, ja klar. Also das ist schon lustig, wenn man überlegt, dass ihr euch da schon
damals,
hatte.
Ja, genau.
Und auch wie witzig, weil Dorette, ich weiß nicht, wie du dich erinnerst, aber sie hat erzählt, dass ihr als Kinder mal geheiratet habt.
Ja, Wir waren ab der dritten Klasse zusammen. Ich zog von Lankwitz nach Charlottenburg, ja, ging dann dort auf die Waldschule und kam dann in ihre Klasse. Und wir waren auch zusammen ganz viel Schlittschuhlaufen.
Aha.
Zum Beispiel, das war in der Glockenturmstraße. Die geht von der Heerstraße ab, ja, in Richtung Olympiastadion hoch oder Maifeld. Und da gab es den Berliner Schlittschuhclub. Und der hatte Tennis und der hatte im Winter eine Eisbahn vorne. Und da sind wir manchmal täglich Schlittschuhfahren gegangen, Dorette und ich. Und dann habe ich sie wie einen Gentleman mit dem Bus wieder nach Hause gefahren und nach Hause gebracht und bin dann nach Hause gegangen.
Ja, weil du als selbstständig warst ja auch.
So ist es.
Ja. Ja, aber lieb. Und wie witzig ist es denn, dass die zwei dann einerseits bei den drei Fragezeichen, ist sie ja Brittany, die große, das Kryptonit des großen Justus Jonas. Und bei Bibi und Tina bist du ja letztendlich auch ein Verehrer. Als Freddy, kann man ja so sagen.
Und jetzt freue ich mich total drauf. Mitte November fahre ich mit Dorette nach Karlsruhe zu den ARD-Hörspieltagen. Mhm. Und wir führen da mit meiner Lauscher-Lounge das Gespenst von Canterville auf.
Oh, super.
Ja, ja, toll.
Das ist ja toll.
Kathleen Gavlich ist noch dabei. Und noch zwei. Also wir fahren dahin, machen da eine Aufführung und kommen dann wieder zurück.
Krass. Und das ist ja auch, also ich weiß nicht, die Folge hier erscheint ja an Halloween. Ich weiß nicht, ob du dir, der 31. Da ist, viele von deinen Stoffen, die du so aufgreifst, sind ja auch ziemlich gruselig oder haben irgendwie so einen Grusel-Crime-Mystery-Background. Ja, hast du da irgendwie eine Vorliebe? Zieht es dich da so hin oder wie kommt das?
Nee, zieht mich gar nicht so dahin. Ich finde auch Betroffenheitshörspiele super und andere Dinge. Ja, weil so wie man dann so früher französische Betroffenheitsfilme synchronisiert hat. Also du weißt ja, französische Filme, da wird immer alles wiederholt. Jean-Pierre, ich muss mit dir reden. Setz dich hin. Ja, also das ist so französischer Film und da gibt es dann so ernster Tonfall und das finde ich eigentlich auch toll. Aber so Gruselsachen eignen sich halt besonders gut fürs Hörspiel. Besonders, wenn man das als Live-Hörspiel machen will. Und man muss es dafür immer nicht vergessen, die Leute gucken, also Leuten, die Zuschauer gucken Leuten zu, wie ein Hörspiel entsteht. Ja. Werden also davon abgelenkt, wenn sie die verschiedenen Gewerke gleichzeitig auf der Bühne sehen. Mhm. Eines Hörspiels, Musiker, Geräuschemacher, Schauspieler und die Geschichte muss dann irgendwie bei jedem unterschiedlich im Kopf stattfinden. Und da musst du schon irgendeinen Stoff haben, der dann auch trägt, der dann auch das packt und hält und wo sich die Leute dann auf die Geschichte konzentrieren können, wenn sie dann nur Leute sehen, die auf der Bühne ablesen. Also insofern muss da was Packendes her.
Ja, ist auch super. Also Geräusche macht man ja wahrscheinlich im Studio. Macht man die immer noch so? Also als Geräuschemacher? Oder also für live ist ja Geräuschemacher dann wieder mal.
Aber im Studio machen wir das auch.
Echt, ja? Weil ich dachte mal, dass man heutzutage immer so einfach nur die Geräusche abfährt.
Nee, das geht gar nicht. Also Schritte zum Beispiel funktionieren überhaupt nicht von einer Konserve, weil die dann immer im gleichen Rhythmus sind. Jetzt gibt's aber schon ganz tolle Programme. Da kann man also die Schritte auf eine Tastatur legen. Dann kannst du den Rhythmus auch wechseln. Aber stell dir vor, du bist plötzlich mal, hast nachdenkliches Dialog und jemand läuft durch den Raum und muss nachdenken. Der läuft ja nicht im gleichmäßigen Rhythmus. Also müssen da schleifende Spuren mit rein oder stehen bleiben zwischendrin und seufzen und so eine Sachen. Und das kann man eigentlich nur mit dem Geräuschemacher richtig gut,
ja, super,
richtig gut herstellen. Also, und der ist auch immer bei Live-Aufführungen, ist der immer der heimliche Star.
Ja. In diesem Beruf also immer noch.
Ja, aber also
man kann gerne noch Geräuschemacher
40
werden.
Bis 50 Leute gibt es da höchstens in Deutschland, die den machen. Es gibt aber auch gute Nachwuchsleute. Wir haben jetzt eine ganz tolle Nachwuchsgeräuschemacherin, auch endlich mal eine Frau, Simone Nowicki. Und die begleitet uns auch schon zu sehr vielen Live-Aufführungen, wenn Jörg Klinkenberg mal nicht kann. Was oft der Fall ist, weil der ist nun wirklich gut beschäftigt. Der hat ständig Tatorte, aber der hat auch bei jeder Berlinale hat er immer drei Filme international mit dabei, sage ich. Na, welche hast du denn diesmal? Ach, nur der eine Ami-Film und dann das und so. Also der ist richtig im Geschäft. Super. Der wird auch noch bei uns sehr viel zu tun haben, denn wir machen nächstes Jahr das erste Mal ein Sebastian Fitzek-Hörspiel live. Und da wollen wir natürlich jetzt mal richtig in die Thriller-Kiste reingreifen und die Leute erschrecken. Und wenn wir das machen, geht es auch ein bisschen größer. Also nicht jetzt so 500, sondern dann gehen wir in so Locations mit 1500 und Da kommt dann auch eine Lichtshow dazu. Das wird also alles dann noch interessanter. Allerdings, bei Fitzek ist ja alle, sind ja immer welche in Kisten eingesperrt. Ja, also es wird schwarz. Ja, es wird alles schwarz auf der Bühne.
Da ist echt eindeutig. Was los.
Ja, super, spannend.
Ja, voll. Man merkt natürlich auch einfach, wie du für diese Live-Hörspielgeschichte brennst und mittlerweile natürlich da auch selber einfach unfassbar viel Erfahrung mitbringst. Wann war denn so das erste Mal, dass du gedacht hast, ach, das könnte man doch mal machen und das könnte man auf ein neues Level heben und das
super
ist irgendwie
Idee,
noch ein weiteres Schritt.
Naja, wir haben es ja 2002 das erste Mal mit einem Drei-Fragezeichen gemacht, diese erste Tour, Master of Chess, und haben uns schon gewundert, dass das plötzlich schon richtig groß losging. Das also war wir ja schon waren, wir haben gedacht, wir treten so vor 400 Leuten in irgendwelchen Büchereien auf, aber es waren dann, ab dem ersten Tag waren wir in der Hamburg, in einer Mensa, in einer Uni-Mensa oder wie das hieß da, und das waren schon 1800 Leute. Und das ging dann so weiter in der Größenordnung.
Dann hat der gemerkt,
und dann haben wir bei der zweiten Tour ja schon die großen Arenen gemacht. Und da wusste ich dann, das kann man nicht mit jedem Stück in dieser Größenordnung. Mhm. Aber auf jeden Fall kann man noch ganz viel andere bekannte Stimmen, deren Gesichter man nicht kennt, kann man auf die Bühne bringen. Und da fingen wir dann in der alten Kantine in der Kulturbrauerei an, jeden letzten Freitag im Monat das zu machen, vor 150 Leuten, und haben uns manchmal erst eine Woche vorher Stoffe ausgedacht. Also dann kamen wir drauf, ja, wir holen jetzt mal den Sprecher von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, Gerrit Schmidt-Voss, und wir machen Szenen, die Cameron nie in seinem Leben gedreht oder von denen er nie gehört hat, und dann hat er sich aus dem Bauch der Titanic rausgeflext mit Geräuschemacher, ja, während das ganze Ding schon unterging und so. Da haben wir dann so einen Quatsch gemacht. Das war aber lustig, das hat Spaß gemacht.
Ja, cool.
Richtig gut. Und ihr wart doch auch mal mit Bibi und Tina, gab es doch auch mal so eine Live-Geschichte, und da war doch irgendwie Zoff. Gab es irgendwie Zoff? Ich habe hier Zoff in der Vorbereitung stehen.
Oh, im Publikum oder
nee,
wo?
Ich auf weiß nicht, irgendwas war doch da los.
Also Zoff hatten wir
Freddy,
untereinander gar nicht, aber wahrscheinlich war das innerhalb des Stückes. Das haben wir bei Huxleys gemacht, am Hermannplatz. Da kamen auch, fast 1000 Leute oder 800 waren wir da, das war groß.
Ja.
Das war sehr schön, und da haben wir dann natürlich auch den Bibi und Tina Geräuschemacher gehabt, den Herrn Richter. Und der ist auch ganz großartig, den haben wir auch noch ein paar Mal später angefragt, aber der ist nicht so für live, das macht ihn nervös.
Mhm.
Der arbeitet lieber in seinem Kämmerchen, gibt's ja so Leute, die wollen jetzt nicht vor Publikum das machen, die fühlen sich dann beobachtet, aber der ist super.
Der macht immer so Pferdegetrappel dann.
Ja, Pferdegetrappel, und Kathleen Gavlich und Michael Pahn machen ja die Pferde.
Ja.
Das sind die Viren, dass sie sich durchs Stück
stimmt, ja, genau.
Na, wie legst du denn Amadeus heute an? Hintergründig.
Ja, die sind auch echt krass, die zwei.
Oh, ja, nee, das ist ganz toll.
Ja, ja, schön. Also das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Das müsste eigentlich auch nochmal aufgegriffen werden. Und du bist ja als Freddy, wir haben gedacht, das ist ja so eine Nebenrolle, aber du bist eigentlich als Freddy auch seit der ersten Folge.
Und wie lange ist das jetzt? 30 Jahre bestimmt, ne?
Ja, müsste sein. Doch, also.
Bestimmt.
Ich bin 35. Ja. Wie alt bin ich? 35. Und ich habe es auf jeden Fall auch schon, also als ich in der Grundschule war, genau. So, da waren dann die ersten Bibi und Tina-Folgen.
Ja, ja, also das muss jetzt auch schon.
Die Expertin auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt, ich komme über meinen Fehler vorhin nicht hinweg.
Ach, jetzt hör doch mal auf.
Aber da war ich ja dann am Anfang als Freddy, das war ja die Anti-Rolle. Und der knatterte ja auf seinem Moped immer durch den Wald und sowas und erschreckte die Pferde. Und ich musste ja wirklich nur aufsässig sein. Und deswegen klinge ich auch, glaube ich, in den ersten Folgen eigentlich wie Semmelrogge.
Wir haben natürlich Ausschnitte.
Ey, ja, Mann, was willst du denn? Ja, regt euch mal nicht so auf, Ladies und so. Ja.
Und da musste dann einfach, da habe ich dann immer an Semmelrogge gedacht, und dann wusste ich, so mache ich die Rolle jetzt. Und jetzt ist er ja zahm und nett. Und
aber du hattest einen Führerschein.
Ja,
ja, witzig,
ja,
ne?
Natürlich.
Also ich glaube, wir haben sogar den ersten Auftritt von Freddy da, und gleich haben wir noch meinen Lieblingsauftritt von Freddy. Den habe ich mir heute gewünscht.
Hey, Fotos gucke ich auch gerne. Zeig mal her.
Das geht dich gar nichts an. Und mach den Motor aus, die Pferde vertragen das nicht.
Ich mach meinen Motor aus, wann ich will. Aber schön, weil du's bist, Tina.
Ruhig, Pascal, ganz ruhig. Sag mal, ist der das? Der hat mir gerade noch gefehlt.
Hey, Cowboy, bist du aus einem Wildwestfilm entlaufen oder haben wir heute Fasching?
Mit dir rede ich nicht. Ich will was von Tina.
Hey, hey!
Lass nur, Bibi, reg dich nicht auf. Das ist Freddy aus unserer Schule, von dem ich dir erzählt habe. Also, was willst du von mir?
Gehst du heute Abend mit mir ins Kino? Ich lade dich ein.
Ich? Mit dir? Nee.
Aber mit deinem Grafensöhnchen, mit dem gehst du. Der ist ja wohl was Besseres.
Na und, was dagegen?
Nee, kann ja jeder machen, was er will.
So, also auch mal ein böser Charakter.
Ist das ein Spaß? Ja, genau. Na, sag mal, das habe ich ja. So schlimm habe ich es gar nicht mehr in Erinnerung. Der klingt ja wie in diesem entsetzlichen Lied. Im Auto hinter mir fährt so eine Blondine. Ich muss sie jetzt mal. Wo will sie denn bloß hin? Ja, ja, so klingt das ja. Mit deinem Grafensöhnchen, weil da willst du mitgehen, ne? Also, ja, aber so war das und heute hat sich die Rolle natürlich extrem geändert. Freddy ist im Kosmos von Bibi und Tina aufgenommen worden,
ja,
ist zahm geworden und ist alles gut so.
Wir haben ja in der neuen Folge, die jetzt rauskommt, das Grusel-Labyrinth, da ist er ja ganz lieb und hat auch seinen Love Interest gefunden. Das ist auf jeden Fall ganz süß, kann man sich da anhören. Ich habe mir aber heute im Vorgespräch noch einen Lieblingsausschnitt gewünscht aus der Folge 7. Tina in Gefahr, die habe ich Lars gestern sogar geschickt.
Ja, ich kannte die vorher noch nicht, aber ich fand die schon ganz schön
gut. Hast du dich die aber echt noch gestern angehört?
Ja,
irgendwie
ja,
die Zeit gefunden. Ja. Und ich finde es total krass, weil da geht es echt ab. Da geht es um einen Einbruch im Schloss und Tina wird entführt und Dorette spielt das auch ganz toll. Ist ja auch immer so. Und Freddy ist eben lustig, weil er sie auch wieder ins Kino einladen möchte. Wir hören jetzt mal rein, weil ich das so, ich finde, das hat schon fast, also es ist schon fast ironisch und ist sehr lustig.
Ach, der hat mir gerade noch gefehlt. Freddy, der Sheriff.
Oh, welche Überraschung am helllichten Tage. Hi, Tina.
Selber hi.
Ist da nicht eben dein Graf weggeritten?
Na und?
Der Graf lässt seine Prinzessin Mutter seelenallein im finsteren Märchenwald?
Noch ist helllichter Tag.
Fegst du neuerdings den Wald oder übst du heimlich auf Hexe mit diesem Ersatzbesen da?
Verscheißern kann ich mich alleine. Hau ab, ich will nicht mit dir reden.
Ich bin gerade da hinten an der Mühle herumgekurvt und deiner Spur hierher gefolgt. Ist ja puppenleicht, eure Schnitzeljagd.
Schade, dass du nicht weitergefahren bist. Dann säßest du jetzt da in dem hohlen Baum. Da passt du nämlich rein, hohler Kopf in hohlem Baum.
Kommst du heute mit mir ins Kino?
Zum 100.000. Mal? Nein!
Schade. Aber wir gehen noch mal ins Kino. Wir beide. Und zwar in den Liebesfilm.
Das war eine Drohung. Das war eine Drohung.
Aber ist das nicht schön?
Aber sie muss zahlen.
Ich finde das schön, süß, wie frech die Dialoge sind. Sie auch mit ihrem, du hohler Kopf in hohlen Baum. Ja. Da passt du nämlich rein. Du Affe, sagt sie auch am Anfang zu ihm. Habe ich gedacht, das ist irgendwie schön.
Das alte Spiel.
Das ist irgendwie so. Ja, aber die sind auch ganz schön erwachsen gewesen. Wie viel hattet ihr denn eigentlich so Gestaltungsmöglichkeiten? Also konntest du Freddy dir so ein bisschen überlegen, wie du ihn anlegst? Oder war das schon so klar, als du ankamst?
Nee, das wurde vorgegeben. Mhm. Da machte ja früher noch Uli Herzog Regie.
Ja.
Und der hat dann gesagt, leg den mal noch so ein bisschen, kannst noch ein bisschen forscher draufgehen und so, wir brauchen hier eine Antifigur. Also der hat dann das so ein bisschen aus einem rausgekitzelt. Der hat einen dahin gelobt, wo er einen haben wollte. Naja, es gibt Regisseure, die drohen. Habe ich auch schon erlebt mit Herrn Balzer damals beim Synchron, der schon 8:55, nach dem ersten Take dann bei einem Film dann gesagt hat, Oliver, wenn du das so sprichst, komme ich zu dir nach vorn. Aber durch die Scheibe.
Oh Gott.
Also Druck.
So, das aber, wir haben neulich bei mir in der Lauscher Lounge ein Hörbuch produziert für Katja Riemann, mit Katja Riemann, ein Buch, das sie geschrieben hat. Und da gab es auch so kleine Dialoggeschichten drin. Und dann hat sie gesagt, den einen würde ich fragen, kannst du den nicht sprechen? Habe ich gesagt, ja, gerne. Und die hat einen auch richtig dahin gelobt. Also die hat, das machst du super, aber probier doch nochmal die und den.
Ja,
und das habe ich ihr auch hinterher gesagt, Katja, das hast du super gemacht, weil du lobst einen dahinter. So habe ich das in all den Jahren beim Synchron, wenn ich Regie gemacht habe, auch immer gemacht. Ich lobe die Leute. So ist ja super, pass mal auf. Aber jetzt denk dir mal noch den und den Punkt dazu. Ja? Und da holst du viel mehr aus den Leuten raus. Und das ist auch die angenehmere Art zu arbeiten, finde ich einfach. Ich hab keine Lust, ständig über Spannungen zu arbeiten.
Nee,
und Uli Herzog war auch so jemand, der hat einen sehr dahin gelobt. Wahrscheinlich hat er mich überhaupt zu Bibi und Tina geholt, weil der hat ja auch beim SFB damals Hörspielregie gemacht und kannte mich vom SFB. Ich nehme an, dann bin ich so bei ihm gelandet.
Und hast du, weißt du noch, als du dann so als Kind da standst, das manchmal auch so als Arbeit empfunden und anstrengend oder war immer lief gut?
Also es hat mir nichts ausgemacht, wenn man mal irgendeine Aufnahme 10-mal machen musste. Ich habe auch beim Rias Kunstkopf-Hörspiele gemacht. Mhm. Die haben dann einen großen Sendesaal, der mit Treppe und allem und einem schalltoten Raum, und dann konnte man, da musste man das richtig inszenieren. Ein Kunstkopf kann man immer noch heute mieten, funktioniert aber im Abhören dann später nicht, sondern nur mit Kopfhörern kann man Kunstkopfhörspiele anhören. Das soll ein besonders räumliches Gefühl geben, sodass man als Zuhörer eigentlich mittendrin ist. Mhm. So was dann auch jetzt in den Planetarien passiert mit den 72 Ausspielwegen. Und das Kunstkopfding ist so ein Kopf, der wird wirklich in die Mitte des Raumes gestellt und der hat links und rechts im Ohr Mikrofone drin. Okay. Und dann mussten wir richtig inszenieren beim Rias, wie wir um diesen Kunstkopf wann herumlaufen, damit sich die Perspektive im Ohr dann ändert. Also es wurde richtig geprobt. Ja. Aber ich fand das alles spannend. Also mir hat das nichts ausgemacht. Ja, auch bei meinen ersten Sesamstraßen-Erfahrungen mit 6 hat es mir nichts ausgemacht. Und die wussten dann halt, da ist ein Junge, der hat Spaß daran. Das ist für den wie Spielen. Mhm. Ja. Und dem macht es nichts, wenn er es 10-mal machen muss, dann dreht er hier nicht durch. Und insofern wurde ich immer wieder gerne eingeladen, nehme ich an.
Sag mal, aber du hast doch gesagt, du hast eine Schauspielausbildung auch gemacht, ja? Ja? Hast du richtig auch als Schauspieler dann gearbeitet?
Also ja, gibt's auch Sachen, also Film, Fernsehen, sehr viel habe ich gemacht und habe hier lange in der Tribüne und in der Vagantenbühne gespielt. Ah. Mit 12 war ich schon am Schillertheater, habe den Luftgeist Ariel im Shakespeares Der Sturm gespielt mit Bernhard Minetti und Kurt Bohr. Der schlimme Minetti, ja, der war schon bei den Proben, wusste der genau, spiel nie mit Kindern und Hunden. Dann die stehlen dir auf der Bühne immer die Show. Und ich kam da gut erzogen dann auf die Probe im Titania-Palast in Steglitz und sagte, oh, guten Tag, Herr Minetti. Und der sagte, Hand musst du mir nicht hinstrecken, ist eh nur Bakterienübertragung.
Ja. Gleich was gelernt.
Ja, ja, also der war nicht begeistert, dass das jetzt diese große Rolle von einem Kind gespielt wird. Mhm. Ja. Aber das war eine tolle Erfahrung natürlich am Schillertheater in so einem klassischen Stück. Und davor war ich auch schon mit 8 und 10 am Kudamm-Theater in 2 Stücken und habe da mitgespielt.
Krass. Schön.
Ja, und hab bei Filme bei Michael Verhoeven gemacht, der ist ja vor kurzem gestorben, mit Prochnow und so, da hatte ich eine Punkerrolle, so ähnlich wie Freddy.
Da habe ich, glaube ich, ein Foto mal gesehen.
Ja, da wurden mir dann die Haare für gefärbt und dann bekam ich auch noch beim Zahnarzt so eine, also so ein Silberzahn über meine Zähne drüber gesteckt, damit das so ein bisschen fieser aussieht. Ja. Und den habe ich dann wie Freddy angelegt.
Aber hat cool. Da hast du dann locker weggeschickt, wenn dann so ein Spruch kam wie, Hand brauchst du mir nicht geben, das ist nur Bakterien übertragen. Ja, hat dir nichts ausgemacht. Nein. Einfach schon ein dickes Fell gehabt.
Aber krass, ist doch toll, ne? Was merkt man sich auch, so ein Spruch?
Das stimmt. Also, ich habe auch mal sowas gehört als
irgendwann
Kind.
Irgendwann kommt
der Moment,
wo du ihn auch anwenden
das
kannst.
Das stimmt, wo ich ihn hier erzähle. Ne? Als er gesagt hat, kannst du mich mal am Arsch lecken oder so, hat auch mal so ein Schauspieler zu mir gesagt.
Ja, stimmt.
Aber manchmal ist man dann, ich war als Kind, glaube ich, dann wahrscheinlich zarter beseitet. Aber ich finde das total interessant, dass es echt, dass du da schon so viel gemacht hast.
Naja, das waren ja, also man denkt immer, ich habe jeden Tag in meinem Leben nur gearbeitet, aber das ist ja nicht der Fall. Es gab dann zu in meinen Kindheitszeiten 3 Sender.
Stimmt. Das auch.
Den dritten, ja. Wir haben natürlich als Berliner, haben wir natürlich dann auch die Ostsender geguckt. Also meine Olsenbanden-Geschichten sind aus der alten Ost-Synchronisation und nicht die West-Synchronisation, die dann später noch kam, mit Stefan Krause als Burger. Der hat dann später in der West-Synchronisation von Olsenbande da gesprochen, aber ich habe natürlich nur das in dem Ostsender dann immer geguckt. Das ist
aber
ja
witzigerweise klangen die auch ganz anders.
Ganz anders.
Synchron, also auch teilweise manche Sachen auch gar nicht.
Ja, die Mischung war aber auch ganz anders. Also im Osten wurde die Hintergrundmischung gar nicht so hochgezogen.
Nee, Türklappen war gar nicht groß angesagt.
Ja, das waren eigentlich nur die Stimmen drüber gelegt.
Ja,
ne?
Und auch die klangen irgendwie ganz anders.
Ich habe ja dann, ich bin ja bis heute sehr befreundet mit Detlef Bierstedt. Der kam 82 ungefähr, kam der rüber in Westen und dann haben wir sofort zusammen Theater gespielt. Also da lernte ich ihn kennen. Und der hat ja da schon viel synchronisiert und hat dann erzählt, nee, wir hatten auch viel längere Takes. Die ganze Technik war anders aufgebaut. Es wurde mit einer ganz anderen Technik synchronisiert. Und da musste der sich auch ganz schön umgewöhnen, dann um hier Fuß zu fassen, aber das hat er mit George Clooney und so dann natürlich schnell hinbekommen.
Ja, aber in den Komödien hat das manchmal echt was ausgemacht, also gerade bei Olsenbande komischerweise dann. Es hat dann nochmal was Komisches extra gehabt, diese Art, diese andere Art des Klangs irgendwie.
Ja, ja, klar. Das ist natürlich, da machen Kleinigkeiten total viel aus, ne?
Ich habe dann einmal während der Mauerzeiten noch, habe ich bei der DEFA in einem Film mitgespielt. Peter Schamoni hat da Regie geführt. Aha. Das war ein Caspar David Friedrich Film. Udo Samuel, also alle möglichen spielten da mit. Und auch Ostschauspieler, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Mhm. Ich hatte da nur eine ganz kleine Rolle und war dann 3 Tage lang, wurde ich morgens abgeholt mit einem Auto. Muss ein Stasi-Wagen gewesen sein oder sowas. Ja. Und wir wurden an den Grenzanlagen vorbei in die DEFA gebracht, in Babelsberg.
Ja.
Wurden da geschminkt und dann sind wir nach Kloster Lenin an Drehort gefahren und abends wieder zurück ohne Grenzkontrolle. Super. Da war mir schon mal mulmig.
Ja.
Ja, also du hast nichts, dass du da eingereist bist. Du warst einfach nur, bleib bei dem Fahrer. Ja, okay, okay.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und das war dann alles so Abmachung. Das war eine Koproduktion mit der DEFA und da habe ich dann 3 Tage mal da drüben
Luft schnuppern dürfen.
Wie alt warst du da?
Da war ich bestimmt schon 20.
Ah, krass.
Also das war bestimmt,
also da checkt man das auch schon.
Das muss so 85 gewesen sein.
Genau, und wir haben nebenan gewohnt. Also neben den DEFA-Studios, da stand unser Wohngebiet.
Ja.
Also unsere Hochhäuser, in denen ich gern groß geworden bin.
Ah, okay.
Ja, ja. Deswegen war ich auch ganz oft bei Castings eingeladen, weil dann kamen dann immer so die Talentscouts und haben dann geguckt in den Schulen in der Umgebung und so, wer könnte vielleicht geeignet sein für irgendwelche Hauptrollen für Kinderfilme. Und ich bin auch immer in die engere Wahl gekommen, aber...
Das ist gemein, ne?
Ja, am Ende scheiterte es dann wahrscheinlich, was weiß ich, woran.
War es bestimmt einfach nur zu talentiert.
An den Zensuren.
Zu zappelig. Genau, die Schule hatte ich nicht rausgelassen.
Oder ich wollte auch zu sehr. Manchmal ist es ja auch irgendwie dann...
Ja, das mit der Schule ist ja auch sowas. Dass man
die haben dann geguckt, ja, darf der überhaupt raus aus der Schule dann irgendwie für diese Drehzeit? Und wenn der Direktor sagt, nee, hier, Notendurchschnitt nicht so dolle, okay, tja.
Das musste bei euch doch wahrscheinlich bei den 3 Fragezeichen auch so sein, oder?
Dass nee, die haben wir nur am Wochenende aufgenommen.
Ah,
und dann flogen wir da mit unserer Pan-Am dahin.
Das ist so wirklich immer nach Hamburg dann.
Immer nach Hamburg und dann übernachteten wir da bei Frau Körting im Haus.
Ja, stimmt.
Und dann haben wir da, ich glaube, bestimmt an einem Wochenende 3 Folgen gemacht oder so, mindestens.
Ja.
Also da wurde von morgens bis abends gearbeitet, aber das war Spaß. Das hat einfach, das war großartig. Ja, wir wollten das und haben dann da auch Unfug getrieben und haben die Requisitenkammer geplündert. Und als ich dann meine Punkzeiten hatte mit Lederjacke und Nieten und bunt gefärbten Haaren, habe ich mal das Gewehr mitgenommen und bin mit Andreas zu so einer Drogerie oder irgendwo gegangen und bin dann vor der Drogerie mit dem Gewehr stehen geblieben. Und dann wurden wir von der Polizei aufgegriffen. Was macht ihr denn da? Rumstehen. Wo kommt ihr denn her? Aus Berlin. Alles unglaubwürdig, ja? Steht da einer mit einem Luftdruckgewehr?
Ja.
Ganz schlecht, ganz
so
schlecht.
So eine halbstarken.
Wir wurden dann Gott sei Dank zu Frau Körting zurückgebracht und es ist nichts weiter passiert. Ja.
Aber da seid ihr auch wirklich richtig zusammen.
Und Andreas ist ja dann mal, wir machen ja bei den 3 Fragezeichen immer ganz viel Geräusche gleich mit.
Ja.
Also dann hieß es jetzt, wir brauchen hier einen Schlüsselbund oder sowas und dann waren da diese Handschellen und die klingen dann so ähnlich wie so ein Schlüsselbund. Ja. Und ja, nimm dir doch mal die Handschellen. Aber ich habe keinen Schlüssel, sagte Frau Körting dann noch. Und während der Aufnahme machte es schon kritsch und er hatte die Handschellen um seine Hände gelegt.
Oh nein.
Ganz eng auch.
Ganz eng. Und dann haben wir dann haben wir auf der Davidswache angerufen, wir schicken ihn mal einen vorbei, der ist hier eben durch den Garten gelaufen. Wir wissen auch nicht, wer das ist. Und der hat Handschellen um. Nein, aber wir konnten ihn dann vorbeischicken und die haben das aufgeschlossen.
Der günstiger ist, den Schlüsseldienst jetzt extra zu holen wahrscheinlich.
Das ist so krass.
Ja, schön.
Auch sowas so lange zu machen und Lars und ich, wir reden hier ganz oft natürlich auch über, also sowohl über Bibi und Tina, Bibi Blocksberg, Benjamin, diese Hörspiele, die über Generationen so lange tragen und die man auch immer noch, die immer noch so gerne gehört werden und eben natürlich 3 Fragezeichen. Das ist einfach so krass, wenn man sich vorstellt, wie lange Leute da schon zuhören.
Ja, aber wenn man das so lange machen kann.
Wenn ich jetzt dieses Moped von Freddy höre, ja, das ist doch, das klingt doch wie eine Schwalbe.
Ja.
Das ist ja 2-Takter, ist ja klar, es klingt aber nicht wie eine Vespa. Eine Vespa war auch 2-Takter. Ja.
Okay.
Aber das ist doch hier eindeutig.
Hat der Geräuschemacher.
Er muss auch so, ist wahrscheinlich so ein bisschen hochgepitcht noch, damit ihn so ein bisschen aggressiver klingt.
Hier.
Und das hört man ja sofort und da haben die beiden auch völlig recht, dass der mit dem stinkenden 2-Takter-Gerät aus dem Wald raus fährt. Das geht gar nicht mehr. Ja,
der will in der nächsten Folge
beim
Heiderennen.
Wir wollen
will
eine Wasserstoffschwalbe.
Ja,
genau. Beim Heiderennen will er doch auch im Naturschutzgebiet wollen die da das Motocross-Rennen veranstalten. Also das ist schon echt, aber lustig, weil die da, damals gab es richtig, die sind da richtig gegeneinander gegangen.
Sag mal, früher gab es auch die ganzen Hörspiele dann? Gab es die dann auch auf Schallplatte? Oder?
Ja.
Ja, die gab es ja früher alle auf Schallplatte.
Ja, das finde ich toll. So, dann kam CD und Vinyl dazu. Ja, 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 nee, alles auf. Ich habe auch noch meine alten Kinderhörspiele auf Vinyl zu Hause. Tom Sawyer. Und der Geist in der Flasche und sowas. Ja, ja. Aber Tom Sawyer war für mich das Gruseligste überhaupt. Ja. Ja, also, wenn der mit Becky in die Höhle geht und da den Indianer trifft und den Inuit.
Ja, gut, aber auf den Scheißlappen, wenn du die hörst, dann denkst du auch sofort, oh, zuckst du an jeder Stelle zusammen.
Ja,
heutzutage.
Ja, das ist natürlich ganz gruselig. Aber da begegnen uns hier in unseren, wir kramen ja richtig in den Schatzkisten mit alten Hörspielen, was wir hier schon besprochen haben.
Wurde
und
anders
Lars
geredet.
Bringt mir da immer manche, ja, oder da bringst du mir auch manche Gruselsachen hier mit Vetterchen und solche Geschichten. Ja. Da gucke ich mich aber um, wie gruselig das früher dachte, für okay, Kinder war.
Was hat man den Kindern damals zugemutet?
Ja, also, total.
Ich hatte auch so Klon Ferdinand, gab es bei uns immer. Das Zauberhäuschen, da kam so ein ganz böser Störteufel, nannte der sich. Und der hat dann wirklich richtig so, ich rieche Menschenfleisch. Ja. Aber so richtig so wie so ein Erwachsenen-Horrorfilm, so Horrorspiel.
Ja, also viele sagen ja bis heute, dass die drei Fragezeichen auch so wahnsinnig gruselig sind. Ich finde es ja immer, für mich war dann wirklich, dass man so euch als Charaktere hatte, an dem man sich so festhalten konnte, weil Justus verliert ja zum Beispiel selten die Fassung, sondern ist immer rational und das war für mich dann immer so eine Leitfigur, wo ich das Gefühl hatte, okay, Justus Jonas ist da, dann brauche ich auch keine Angst.
Also das ist so, dass wir, das ist jetzt, stelle ich dann bei meinen Live-Veranstaltungen mit den drei Fragezeichen, wir machen ja auch Record-Release-Partys, da stelle ich dann fest, also wir müssen ja keine Werbung mehr machen, die Leute kommen dahin, weil es, wie du sagst, du hältst dich an diesen drei Figuren fest, das ist für die Kindheit mittlerweile.
Ja, klar.
Die bringen ihre eigenen Kinder mit und die sind dann da einfach, die wollen einfach damit was zu tun haben und mal ein Erlebnis haben, weil es mittlerweile Kindheit ist. Und wir haben im Laufe der Jahre natürlich viele Zuschriften bekommen, habe ich jetzt nicht als Freddy bekommen, aber als Justus Jonas eben, von Leuten auch, die ausgewandert sind nach Australien, nach Südamerika, die schreiben uns, wir hören das immer noch und jetzt mit dem Streaming ist das ja so viel einfacher, als wenn die CD immer geschickt werden müsste und das ist ja ganz toll und wir können damit gar nicht aufhören und schlafen damit noch ein. Und wir haben das auch bekommen, als die Bundeswehr noch in Afghanistan war. Und da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil die haben uns geschrieben, wir haben so schlimme Tageseinsätze und müssen Sachen machen und hier durch Gegenden fahren, durch bewaffnete Gegenden und es wird gefährlich und es ist alles gruselig und wir liegen dann, teilweise liegen viele Leute abends in den Zelten, hören drei Fragezeichen und da ohne die kommen sie gar nicht mehr runter.
Ja, das ist so.
Und da denke ich mir, boah, danke. Mhm.
Aber kennst du das eigentlich auch so von dir? Also wenn du mal irgendwo, hast du auch immer irgendwelche Hörspiele, die du gerne hörst, aus der Kindheit noch oder so?
Nee, ich lese.
Mhm.
Ah, okay. Ich lese dann. Das ist
wahrscheinlich auch zu viel irgendwie, sonst los, ne, auf den Ohren.
Ja, aber ich habe das nämlich auch, wenn ich irgendwo bin, wo ich fremd bin oder so, mich fremd fühle, dann habe ich dann so ein Hörspiel manchmal dabei. Das gibt mir ein gutes
Lass
Gefühl,
auch
gerade
Hörspiel
auch
spielen.
Abends. Ja, ja. Aber ja, total.
Du liest, was liest du am liebsten so?
Die
drei Fragezeichen.
Nee, Joe Nesbø und so, ich lese gerne Thriller.
Thriller, aber
wenn ich viel in Hotels bin, das ist tatsächlich so, dann will ich auch was hören und dann lasse ich den Fernseher so laufen, dass ich kein Wort verstehe. Ganz leise auf eins. Bin ich sofort eingeschlafen. Das ist super. Aber wenn es ganz still ist in so einem leeren Hotelzimmer, das ist mir dann, finde ich nicht gut in Schlaf. Aber so mit so einem Fernseher.
Oder so ein Shopping-Channel. was sich einfach nicht interessiert.
Aber da sind die ja auch immer so am Pegeln. Dann wird es immer so laut, leise. Hier schauen sie mal hier. Das ist ein bisschen unangenehm.
Ja, oder eine Tierdoku, meine Güte. Irgendwas Dokus Schönes zum Schlafen.
Dokus sind für mich der Traum.
Ich muss dir die eine Frage stellen. Ich habe sie auch mal sogar Jens gestellt. Ich habe mal mit ihm einen Film aufgenommen. Da hat er Regie geführt. Ein französischer, einer von diesen Vielredefilmen, wo alles immer wieder wiederholt wird. Und es war eine unheimlich nette Erfahrung, weil ich kannte ihn vorher nicht und war natürlich auch gespannt auf die Zusammenarbeit. Und so ein feiner, netter Mensch. Und wir hatten ganz viel Zeit eingeplant und waren dann am Ende immer schneller. Und dann meinte ich so, warum haben wir denn so viel Zeit eingeplant? Und er meinte dann so, naja, es hätte ja sein können, dass wir uns Spinnefeind sind.
Spinnefeind.
So nach dem Motto, wir kannten uns ja noch nicht, wie gut wird das klappen? Und es war total schön. Also es hat echt Spaß gemacht. Und dann habe ich mich getraut, am zweiten Tag irgendwann zu fragen, ich so, ja, wie oft wirst du denn so an der Stimme erkannt? Und dann meinte er so, ja, mehrmals täglich, weil der hat ja auch so eine unverkennbare Stimme. Also wenn du ihn hörst, hörst du ihn halt.
Ja, klar.
Und ich kann mir vorstellen, bei dir ist es doch wahrscheinlich ähnlich, oder? Wie oft wirst du so erkannt? Also wahrscheinlich auch ständig, oder?
Ehrlich gesagt, sehr, sehr viel. Ja. Die drei Fragezeichen-Fans sind immer so unglaublich freundliche, nette, zuvorkommende Menschen. Also wenn die drei Fragezeichen-Fans zu einer Live-Veranstaltung von Bibi und Tina gehen, dann stehen sie in der Schlange gemeinsam und sage, oh, habe ich mich vorgedrängelt, bitte gehen Sie doch, sagt der 18-Jährige zum 19-Jährigen, bitte gehen Sie doch. Und jetzt war ich neulich auf der Kunstbiennale in Venedig, fahre ich natürlich alle 2 Jahre hin, weil ich das da so schön finde. Und dann unterhielten wir uns da, sprachen miteinander, meine Freundin und ich, und das hörte dann eine, die im gleichen Raum stand, und die kam dann an, war sich jetzt aber unsicher vom Aussehen, hatte sie dann aber auch wahrscheinlich schon gesagt, jetzt muss der sein, fragte auf Englisch, are you Oliver Robert? Und ich, ja, der bin ich. Die fiel fast in Ohnmacht und kam aus der Schleuse nicht mehr raus, aus der Englischschleuse, und sagte, can I become an autograph? Was natürlich auch schon wieder großartig ist, dieses deutsche can I become, I get ist es natürlich, aber can I become an autograph? Sage ich, ja, natürlich, aber wir können auch Deutsch reden. Of course, sagte sie noch. Also sie war so süß,
unterwegs.
Durch den Wind, so wie ich mit der Verwechslung heute. Sowas passiert einem dann. Ja.
Aber auch, auch in Spanien oder in Mexiko plötzlich dann erkennen die mich. Und dann in Barcelona haben mich welche im Hotel beim Frühstück erkannt. Und dann warteten die vor der Tür, weil sie wollten mich ja nicht beim Frühstück stören, so freundlich und lieb sind die dann. Ja. Die kommen dann nicht an den Frühstückstisch. Ja. Und das sind immer sehr, sehr nette Begegnungen, die ich da habe. Und
cool.
Aber es ist häufig, das stimmt.
Aber es ist noch so, dass es dich meistens nicht nervt? Oder
nein, so häufig ist es dann nicht. Und ich habe mich ja ehrlich gesagt auch bewusst dann irgendwann aus dem Fernsehen zurückgehalten, weil ich das nicht befriedigend fand. Also ich wollte gar kein Fernsehgesicht werden. Ich komme jetzt dazu, für die ist es dann nervig. Also wenn ich dann mal hier Herrn Kalkofe oder Pastewka oder so, die müssen sich ja überlegen, in welches Restaurant sie essen gehen, um mal nicht erkannt zu werden. Und das Problem habe ich ja nicht. Ich fahre U-Bahn oder sonst was, es geht alles super. Werde ich auch am Aussehen erkannt durch unsere ganzen Live-Tourneen jetzt im Nachhinein. Aber
so wie du den Mund
so
aufmachst.
Ja, seltener.
Du musst doch aufpassen dann, wa? Wenn du dann rumschimpfst auf einmal dann.
Ja, also im Fußballstadion muss ich aufpassen, wenn ich dem Schiedsrichter schlimme Worte zurufe.
Du bist Team Hertha und St. Pauli?
Ja.
Also zwei Vereine schlagen.
Ja, es geht nicht anders. Ich krieg's nicht raus.
Das ist doch schön.
Das sind ja beides Fahrstuhlmannschaften leider. Ja, man hat viele Enttäuschungen, aber die Freude ist auch umso größer. Jetzt gerade St. Pauli in der ersten Liga, aber da müssen sie sich ja noch fangen. Bei Hertha war es so, dass ich auf einer Weihnachtsfeier eingeladen war, auch in dieser Zeit, als es mit 3 Fragezeichen losging, irgendwann 77 oder so. Brigitte Grotum lud mich ein, weil sie mich vom Synchron kannte. Die war eine der 3 Damen vom Grill.
Ja.
Und sie war die Frau vom Mannschaftsarzt, Professor Weigert. Und da haben wir dann auf der Weihnachtsfeier von Hertha BSC so Sketche vorgetragen und Wacker 04 und Tennis Borussia runtergemacht. Nach der Maueröffnung werden dann noch ein paar andere Mannschaften dazugekommen. Und da durfte ich dann mit Erich Bär am Tisch sitzen und so. Und also das vergisst man nicht mehr und sagt sich dann in all der Zeit, wenn die dann wieder in der zweiten Liga waren, ich gucke gar keinen Fußball mehr, ich gucke nur noch Dart. Aber dann, natürlich guckst du danach, wie haben sie denn jetzt gespielt. Und St. Pauli ist in meinem Leben dazugekommen und ist eigentlich die größte Bereicherung in meinem Fußballleben, ja.
Ja, ist auch ein sehr sympathischer Verein.
Ja, gegen Homophobie, gegen...
machen sich immer stark.
Für Diversität, für alles, gegen rechts. Das ist, was der Verein da macht, das ist genau richtig.
Ja.
Und das finde ich super. Ich wurde dann von Union mal angesprochen.
Oh, jetzt wird's spannend.
Ja, Union, bekam ich einen Anruf. Wir haben hier Veranstaltungsräume, Herr Rohrbeck. Wollen Sie nicht mal vorbeikommen und sich die angucken? Ja, will ich mir angucken. Da wurde ich eingeladen. Und ich würde hier gerne mal eine Prima Vista-Lesung mit Detlef Bierstedt zusammen machen, ja. Dann mussten wir aber noch vor einem Ausschuss von Leuten uns vorstellen, bevor wir die Veranstaltung dann kriegten und die dann im Union-Heft auch beworben wurde. Und vor diesen Leuten wurden wir dann befragt, na, wo stehen Sie denn so fußballseitig? Da sage ich, naja, ich habe im Olympiastadion eine Dauerkarte. Gemurmel, gemurmel, gemurmel. Und ich habe am Millern-Tor eine Dauerkarte. Gemurmel, gemurmel, gemurmel. Gegen das Millern-Tor hatten sie gar nicht so viel, aber gegen die blau-weiße Dauerkarte, das fanden sie nicht so gut.
Na klar.
Ja, wir dachten, sie könnten sich hier auch ein bisschen identifizieren und so.
Witzig.
Aber ich habe bis jetzt da sehr, sehr nette Kontakte bei Union und wurde dann auch neulich bei Union gegen St. Pauli. Kurz vorher, da war ich dann leider nur nicht in Berlin, wurde ich dann noch eingeladen, ob ich nicht kommen will. Das ist doch dann mein Spiel. Und da habe ich gesagt, beim DFB-Pokalspiel vor 2 Jahren, 22 war das, glaube ich, da war ich in einer alten Försterei auch eingeladen. Also das, ich habe da jetzt sehr, sehr nette Kontakte und ich habe überhaupt nichts, ich fand das toll als Union und Hertha, wenn die in der ersten Liga sind. Ich finde das super, das ist für die Stadt großartig und ein bisschen Rivalität darf doch sein. Also ich habe Union nie angezweifelt, aber ich kann das mein Herz nun mal nicht verpflanzen.
Das ist doch auch in Ordnung.
Gibt es keinen Spendeausweis dafür.
Schön, schön gesagt,
richtig
sehr persönlich.
Schön. Ja, finde ich auch. Und ich meine, ne, mit Köln-Düsseldorf ist ja sowas Ähnliches. Gut, jetzt nicht nur mit dem Fußball, aber auch diese Rivalität, die ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen lustig.
Und bisschen lustig ist man sich doch Nürnberg-Fürth und was es alles gibt.
Man
ja, genau, es muss sein.
Ja, und sag mal, um nochmal kurz auf die neue Folge zu sprechen zu kommen. War es dann auch so, dass ihr das Grusel-Labyrinth auch zusammen alle auf... Also ist es immer noch so, ich bin ja auch schon mal dabei gewesen, aber sind immer noch alle dann zusammen? Nee, es wird so ein bisschen in Etappen aufgenommen, ne?
Nee, also es sind möglichst alle zusammen werden da aufgenommen, weil das passt dann einfach besser und macht sich besser im Schnitt und Xen hört man immer raus. Ja, also man reagiert den anderen nicht rein. Das ist bei drei Fragezeichen genauso. Wir wurden seit den ersten Tagen dort vor 45 Jahren angehalten, den anderen in die langen Dialoge und die anderen mir in den langen Auflösungen der Fälle ganz am Ende. Stimmt. Die letzten drei Seiten gehören Justus. Sie sollen mir da rein reagieren, also nicht störend, sondern mit, ach, ja? Ja, stimmt. Aha. Also das sollen alle immer gegenseitig machen. Ja. Das macht es auch sehr lebendig, das ist sehr schön. Und das machen wir bei Bibi und Tina genauso. Ich manchmal ein bisschen zu viel sogar, dass sie sagen, na, die Reaktion lass mal jetzt lieber weg. Entschuldigung. Weil ich will das dann immer besonders...
Schmücken.
Ja, ich will, dass das besonders lebendig ist und mache auch immer sofort mit, wenn dann gelaufen wird oder eine Anstrengung passiert. Ja, das vergessen viele beim Hörspiel aufnehmen, die nicht so Erfahrung haben. Die würden dann, wenn sie was hochheben, hört man das nicht in der Stimme und so. Ja. Und das finde ich schade. Es soll doch wirklich die Tonspur eines Films sein, der nicht existiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und nicht so wie die DDR-Synchronisation.
Ja, ich fand.
Ich meine, ich liebe auch öffentlich-rechtliche Hörspiele, Die sind ja nun ganz anders. Also, wenn ich da mal so einen Satz nehme von Freddy: Ey, los, wir gehen da die Treppe hoch. Dann klingt das beim Öffentlich-Rechtlichen so: Wir gehen die Treppe hoch. Ja. Ja, es ist, steckt in ganz anderen Beweggründen und Antriebsarten. Ich höre das auch gerne.
Ja.
Darüber kann man sich mit Bastian Pastewka besonders gut unterhalten, weil der hat alles, der schickt einem dann auch manchmal, schickt er dann plötzlich CDs, das musst du dir anhören, steht dann da nur, dein Bastian.
Ja,
und dann schickt er dir was.
Ja, der hat auch alles.
Der soll auch mal zu uns kommen, Lars. Kannst du den nicht
kommt
mal einladen?
Bestimmt.
Der
weiß
kommt bestimmt. Der ist auch der so sympathisch. Bestimmt.
Ja, der redet auch gerne über dieses, über diese Art von Medien.
Der war ja auch mal bei Wer schiebt mir die Show, da bei ProSieben in Jokos Show. Toll. Also so eine Bereicherung, so lustig. Und dann hat er doch die ganzen Synchronsprecher von Star Trek alle aufgestellt.
Alle, nein, der kennt alle. Und der kennt das alles, der meint es auch ernst und der ist da einfach ein Experte. Und vor allen Dingen, wenn ihr ihn einladet, bitte tut das. Er kommt bestimmt. Aber ihr werdet gar nicht merken, dass er euch die Sendung abgenommen hat, sondern ihr werdet dann ausgefragt.
Ja, das ist so,
Ihr werdet das gar nicht mitkriegen und denkt hinterher, was war denn das jetzt?
Ich würde mich so freuen. Ich habe bis jetzt nur Gutes über ihn gehört. Ja, also insofern.
Das macht totalen Spaß, sich da mit ihm über sowas zu unterhalten. Auch jeden Werbespot aus den alten Zeiten irgendwie und der kennt alles. Auch.
Alles.
Ja. Richtig schön. Ich habe immer bei diesen Hörspielarbeiten bei Kiddings immer Angst mit dem Blätterrascheln. Das finde ich das Schwierigste, weil man muss ja immer diese die ganzen Blätter, so diese alle, hat man dann hier und dann hat man so die Szene und hat vier Blätter hier und dann ist immer so, gerade wenn man so ein bisschen Zittertremorhände hat, wie ich, dann ist das schon
eine
Herausforderung.
Aber weißt du, wer auch alles kennt, gerade im Synchron- und Sprachbereich, ist Martina Hill. Die, mit der habe ich ich einfach unverbesserlich gemacht.
Stimmt, du bist
Und da waren wir dann jetzt in diesem Jahr in Köln bei einer Fanpremiere oder Social Media Premiere, also im Kino mit 500 Leuten. Und dann beugt sie sich zu mir rüber: Ist das nicht die Stimme von Brad Pitt? Und der hatte die so verstellt für die eine Rolle, die er da hatte, der Tobias Meister, dass ich gesagt Ja, stimmt, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Da hatte sie völlig recht. Da hat sie den sofort verortet. Die kennt das auch alles. Die ist da so ähnlich wie Bastian.
Du, aber meine Kinder auch, witzigerweise. Die Kids, die interessieren sich auch total für Stimmen. Ja. Also wenn ich denen so Filme vorspiele, ach, das ist doch die Stimme. Die würden auch sofort jeden aus irgendeinem Hörspielsprecher erkennen in Filmen auch.
Aber dann frage ich dich jetzt mal, weil ich finde, die haben ja heutzutage alle gar keine Berührungsängste mehr mit Englisch. Ich frage mich, warum müssen wir beim Synchron immer noch auch dann, wenn im Hintergrund es spielt in einem Café sitzen, hört man Leute, dann wird das Original in Englisch angeliefert, dann hört man diese Brabbelstimmen. Oder auf dem Flughafen ist die Durchsage in Englisch, was auf der Welt ist, in Englisch. Das müssen wir immer alles beim Synchron in Deutsch aufnehmen. Auch die Menge im Café muss nochmal eine neue Schleife angelegt werden. Gibt's ja gar nicht im Archiv. Ist aber bei keinem Film bisher aufgenommen worden. Und warum? Ich meine, wenn das in New York spielt, will ich doch auch ein bisschen englisches Flair haben. Das bringt mich doch heutzutage nicht mehr raus, wenn ich irgendeinen Satz, der mit der Handlung des Films nichts zu tun hat. Muss man es nicht fitter machen für die Leute heute, bevor die KI übernimmt? Müssen wir es nicht fitter machen und sagen, wir lassen die Stimmung da mit ein bisschen englischem Hintergrund und der Ansage im Flughafen im Englisch? Ja. Was stört denn das?
Das ist für die älteren Leute. Ist für die alten Leute? Die dann irgendwie verzahren die da hinten.
Aber die Kinder heute, die sehen doch sich alles auf YouTube in Englisch an. Die, also die sprechen doch alle
Kids. Die Kids sowieso. Für
eben,
die ist das
für die, an also die müssen wir doch Omis denken, wenn wir weiter synchronisieren wollen. Ja.
Gibt's denn nicht, ist das nicht manchmal, ich meine, in so französischen Arthouse-Filmen würde das manchmal gemacht, dass die sowas lassen. Gibt's das nicht manchmal, dass so eine, dass
da
dann so eine
man,
Ansage,
das anguckt, der,
eine Durchsage dann auf Französisch kommt oder man in dem Café das im Hintergrund, glaube ich, manchmal habe ich das schon gehört, dass sie dann sagen, das bleibt, wird eingespielt oder das lassen wir
also
das Original.
Also ich fände es wegweisend.
Ja.
Also da ist aber wahrscheinlich, dann machen die dann so Kunst und dann ist es halt, darf man das wahrscheinlich, aber sonst.
Gut, dass dann das jetzt auch mal hier angesprochen wurde.
Ja, das ist genau der richtige Platz auch
liebe
dafür.
Hörer,
es
seht euch das
Rekorder. Rekorder und die heutige Folge heißt, Freddy. Und Freddy und sein Zweitakter.
Naja, also ich habe mir überlegt, an sich ist Freddy der Skinny Norris von Baby und Tina. Bisschen.
Cool, bitte verbreite das.
Ich dachte, Martin Semmelrogge.
Den Satz, den, das ist super.
Ja.
Ja, da hast du völlig recht. Ich stimme dir total zu. Ich unterstütze das.
Naja, es gibt doch so die lieben, tollpatschigen Bösewichte, die man auch ein bisschen braucht. Ich meine, Freddy ist jetzt total geläutert am Ende. Wir hören jetzt gleich auch nochmal.
Sag
noch mal
das dem Freddy mal ins Gesicht, was du jetzt gesagt hast.
Ich meine, der will den ja nichts Böses, sagen wir mal so rum. Skinny ist ja richtig Konkurrent, aber der will den ja nichts Böses. Der wohnt nur in der gleichen Gegend, eine Grafschaft.
Na, der ist schon, am Anfang ist er halt ein bisschen anti, ne, und ein bisschen aufdringlich. Aber sagen wir mal so, bei den drei Fragezeichen sind ja auch die beliebtesten Bösewichte, die immer wiederkehrenden, die es braucht. Also wen nennt man da immer als erstes? Das sind eben Skinny, Eugenie, Clarissa Franklin, kommt ja jetzt auch gerade wieder. Hammer. Ja, also insofern braucht es die ja irgendwie auch.
Aber er ist ja auch hilfsbereit. Also er hilft denen ja auch, wenn die ihn dann um was bitten. Und jetzt ist er ja in der Schmiede. Und er ist denen ja sehr zugetan. Also es ist ja mittlerweile eine homogene Gemeinschaft.
Ja, die sind jetzt alle ganz harmonisch.
Dorf.
Wir hören noch mal rein ins Grusel-Labyrinth, würde ich sagen. Freddy kann nämlich auch ganz lieb und nett sein. Hier hat er seine Amelie, die er ganz toll findet und ist dann aber tappt wieder ins Fettnäpfchen mit seiner Gruselmaske.
Der etwas andere Freddy.
Das ist hoffentlich nicht dein Ernst.
Freddy, geht's noch? Die Maske ist ja grauenhaft. Nimm die sofort ab.
Ach, stellt euch nicht so an. Ist doch bloß eine Maske.
Unser Labyrinth ist als Spaß für groß und klein gedacht. Man soll sich angenehm gruseln und nicht vor Schreck in Ohnmacht fallen.
Ja, aber...
Kein Aber. Pack das Ding einfach weg, Freddy. Wir tragen Verantwortung für unsere Besucher.
Ach, jetzt guck nicht so. Dir wird schon noch was anderes einfallen, um Amelie zu beeindrucken.
Süß.
Ach Mensch,
Ach
Mensch, und dann erschreckt sich der kleine Bruder da. Das ist
ja, das ist ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm.
Und Sven Hasper, ich freue mich immer, wenn ich ihn höre, das ist doch großartig.
Ja, total.
Den habe ich ja mal das Probesprechen verloren.
Oh, welches?
Na, Michael J. Fox, da gab es ein Probesprechen.
Ach,
und
echt?
Ja, was? Und das wurde in Amerika entschieden, aber er ist ja auch der Bessere, also für die Rolle. Mhm. Ist doch super.
Hat also Amerika gehört, ist der näher an Michael J. Fox dran? Oder so?
Ja, und den hat er einfach, da war er so auf den Punkt einfach und wurde dann dann entschieden, dass er den spricht und das ist doch super. Und später hat er mich, da hat er Regie geführt, als Ben Stiller besetzt.
Ach, witzig.
Da gab es dann ein Probesprechen. Super. Dann wurde ich da besetzt und habe den bekommen. Dann habe ich ihn 17 Jahre gesprochen. Und dann gab es bei Zoolander 2, jetzt vor 5, 6, 7, 8 Jahren, keine Ahnung, wollte Ben Stiller noch mal ein Probesprechen. Sagt, nein, ich will mir die Stimme selber aussuchen. Gehört. Das kannst du in Deutschland nicht ändern. Die Stimme kennt man, das ist auch eine wiedererkennbare Stimme.
Ja.
Und der spielt ja super, hat man ihm gesagt vom Verleih, sowohl in Amerika als auch in Deutschland. 20th Century Fox, 21st Century Fox, ich versuch's sauber zu sprechen. Jedenfalls wurde ihm das gesagt, nein, hat er gesagt, ich will drei Stimmen hören, der kann ja da auch mitmachen.
Wow.
Dann habe ich mir Christoph Zirpka geschnappt, der ist der Regisseur, der alle Christoph Waltz Filme macht, auf Wunsch von Christoph Waltz als Synchronregisseur. Mhm. Und habe gesagt, würdest du bitte dieses Probesprechen mit mir aufnehmen? Sagt er, ja, natürlich. Und dann haben wir dieses Probesprechen gemacht, neu, und dann wurde ich ausgesucht von Ben Stiller.
So
weil sonst hätte der Rabatz gemacht. Mhm. Und dann gab es während dieses Zoolander 2 eine Fiat-Werbung, die er in Kostümen gespielt hat, die nur in Österreich abgespielt wurde. Und dann wurde er gefragt, wollen Sie, dass es im englischen Original bleibt? Oder, nee, das kann mein deutscher Sprecher machen. Habe ich mehr mit verdient als mit dem Film.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, natürlich. Super.
Wahrscheinlich
so lief es die ganze Geschichte. Jetzt bin ich approved.
Aber ist es denn jetzt noch so, dass, also ist nicht bei jedem so, wa? dass Amerika guckt? Ist die
bei allen eigentlich. Also aber bei Chalamet, bei allen wird das einmal geguckt, wenn er dann den ersten Blockbuster richtig Hauptrolle war, dann sagt man, wir bleiben bei der Stimme. Mhm. Also dann wirst du nicht mehr umbesetzt im Normalfall.
Aber manche Synchronsprecher sprechen ja komplett anders. Die werten das ja, finde ich, manchmal sogar noch auf, die stimmlich.
Ja, aber es ist eigentlich heutzutage, wenn sich abzeichnet, dass da wieder so ein neuer Stern am Himmel aufgeht, dann wird sofort ein Probesprechen gemacht und eingeschickt. Und das ist auch gut so, denn ich habe das mal mit Russell Crowe, zwei Ridley Scott Filme hintereinander gemacht mit Russell Crowe und da mussten wir auch jedes Mal ein Probesprechen mit dem machen, wo man gesagt hat, ja, den spricht doch schon seit Ewigkeiten jetzt der Umbach. Und da hat er gesagt, nein, das sind zwei so unterschiedliche Rollen, ich möchte für beides Probesprechen und stellt mir das auf die und die Plattform, sagte Ridley Scott. Ja. Also schrieb der Verleih dann für Ridley Scott. Und dann konnten wir das da hochschieben und haben dann ukrainisches und thailändisches Probesprechen gehört. Und es hört sich dann so ungewohnt für einen an, wie das sich für die Deutsch anhört. Das hört sich für die ungewohnt an. Die planen einen Film für 60 Millionen und dann hören sie das in Thailändisch und Deutsch. Mhm. Dann denken die, unser Film ist nicht mehr der gleiche. Ist doch klar. Also,
so unterschiedliche Sprachen.
Ist so unterschiedlich.
Ja. Aber das habe ich noch nie gehört, dass wirklich der Schauspieler selber gesagt hat, ich will für mich ein neues Probesprechen. Ich will nochmal meine Stimme aussuchen. Krass, nach so einer langen Zeit. Ich meine, in welchem Film hast du den zum ersten Mal gesprochen?
Verrückt nach Mary, das war 97.
Ja, klar, den kennt natürlich jeder. Wow. Da kam doch der Satz, ne? Hast du Mathe mitgeschrieben? Das hat jemand auch im letzten Interview gefragt. Das fand ich süß. Ja, das war natürlich ein iconic Ben Stiller-Film. Wir haben noch Quizfragen zu dem Grusel-Labyrinth. Meinst du, du kannst Quizfragen beantworten? Wollen wir die zusammen?
Ich gebe mir Mühe. Ich bin bei sowas immer sehr schlecht. Und die handeln sich um das Grusel-Labyrinth. Ja. Ah, da hätte ich aufpassen müssen inhaltlich oder mir das merken müssen, weil es ist ja so, das werde ich oft gefragt, ja, weißt du denn gar nicht mehr die Folge?
Ja.
Und dann sage ich, naja, ich habe sie ja noch nie im Zusammenhang gehört, noch nie mit Geräuschen und noch nie mit Musik. Und wenn ich aus der Studiotür rausgehe, dann ist natürlich jegliche Geschichtsfetzen aus meinem Kopf raus. Das geht mir bei drei Fragezeichen, bei jedem Film geht mir das so.
Ja.
Sonst wäre ja mein Speicher
voll.
Die ganze Zeit voll. Und ich begründe das auch immer damit. Ich habe verschiedene Lesungen mit einem englischen Autor, Jugendbuchautor Brooks zusammen gemacht und dann sagten wir auf der Buchmesse, naja, wie wollen wir das denn machen? Da sage ich, na, du liest die erste Seite in Englisch, ich lese dann weiter in Deutsch, dann springen wir auf Seite 5, auf Seite 25 und du machst die Überleitung auf Englisch. Ja, so machen wir das. Und zwei Jahre später haben wir nochmal mit dem gleichen Buch das gemacht und dann sage ich, na, du machst dann wieder die Überleitung. Ich habe in der Zwischenzeit drei Bücher geschrieben, ich weiß die Überleitung nicht mehr. Da sagte ich nur, danke, warum soll ich mir 200 Folgen inhaltlich merken, wie die jetzt genau sind und der Twist, welcher Bösewicht, ich habe die ja nicht zum Einschlafen gehört. Aber jetzt bin ich gespannt, komm, jetzt legen wir los.
Ich auch. Also,
was heißt denn das, wir sollen jetzt beantworten, du stellst die Fragen? Oder?
Wir können sie auch zusammen beantworten, weil ich lese die Lösung nicht.
Du weißt ja alles.
Ich lese die Lösung nicht.
Ja, aber du kennst doch alles.
Nee, ich weiß das auch nicht.
Ist also das Labyrinth unterirdisch? Ja.
Ihr zwei beantwortet, okay? Ich weiß die Lösung auch nicht. Ich kann euch dann mit...
Okay, dann erst Oliver.
...ideellen Ball... So, ihr ratet.
Sehr geschickt.
Zu Halloween. Halloween oder Halloween muss man sich natürlich verkleiden. Als was will sich Bibi verkleiden? A. Als Bettlakengeist oder B. Als Mumie?
Ich weiß es.
Oh, Lars.
Überleg mal, Freddy weiß.
Ja, ich würde jetzt sagen, als Bettlakengeist. Weil Mumie könnte zu viel Gruselfaktor für Bibi und Tina haben.
So, und genau jetzt kommt's nämlich. Das ist bestimmt die Mumie.
Also, wenn ich den Stoff in Streifen reiße und um meine Kleidung wickle, werde ich nach und nach
zur Mumie.
Hex, Hex!
Ja. Willkommen
aber es ist doch
in der
eigentlich
Welt
das Gleiche. Es ist doch eigentlich den Stoff in die Streifen, das ist auch Bettlakengeist. Ja. Ja. Ich fand es so krass, dass Sven Hasper hat sich gar nicht, die Stimme verändert sich ja aber gar nicht, also kaum. Es ist
aber
krass,
bei Unheimlichkeiten wundere ich mich da gar nicht. Da kommen ganz oft Sachen, wo man denkt, oh krass, gruselig.
Grusel.
Ja.
Okay, nächste Frage, ihr Lieben, nächste Chance. Könnt auch beide, ne? Ihr gebt einfach beide.
Ja.
Und als was verkleidet sich Tina? Da war jemand ganz kreativ, der Fragesteller.
Also das weiß Olli.
A, das Müllmonster oder B, das Krümelmonster?
Naja.
Krümelmonster? Das sieht ja wie paniert aus.
Ich glaube, da gibt es auch rechtliche Probleme, oder?
Ja, nee, das muss das Müllmonster sein.
Oh, Maxi, danke für die Hilfe.
Naja. Ich muss doch was wieder gut machen.
Gleichstand.
Ach, ich verstehe. Sie geht als Müllmonster.
Hat auch einen Lerneffekt.
Ja, also als Oscar.
Über Müll muss man reden.
Oscar ist doch ein Müllmonster aus der Sesamstraße.
Aus der Mülltonne. Ne?
Ja.
Okay, letzte Frage.
Oh, Gott sei Dank.
Ja, wir haben es gleich geschafft.
Ja, gleich haben wir es geschafft.
Was schenkt Freddy seiner Angebeteten Amelie, als sie zu Besuch kommt? A. Eine selbstgeschmiedete Tiara oder B, ein Strauß selbstgepflückter Blumen.
Da bin ich raus. Da gucke ich dich jetzt an.
Da warst du schon eingeschlafen.
Ich bin nicht Freddy.
Ich kann mich nicht erinnern, dass der eine Tiara und wer verschenkt denn eine Tiara? Ich meine, eine Liebeserklärung ist, wenn man heutzutage Musik auf eine Kassette aufnimmt und die Kassette dann verschenkt. Ich habe dir extra eine Kassette. Ja. Lars, ich muss dir jetzt was sagen. Ich habe dir eine Kassette. Dann weißt du sofort,
und
das ist eine Liebeserklärung von Oliver Rohrbeck.
Ja, und dann sage ich Dankeschön. Ich habe gar keinen Kassettenrekord.
Ja.
Heutzutage ist das Spiel. Ich habe einen, aber heutzutage ist es ganz schwierig irgendwie.
Aber Oliver, du bist doch am Schmieden.
Er hatte doch eine Tiara geschmiedet. Ich hab's vergessen, wirklich, wie gesagt.
Ich höre hier Stimmen.
Naja.
Es ist eine Tiara?
Wir werden sehen.
Eine mit viel Mühe selbst geschmiedete Tiara.
Ja! Es ist immer, man macht sich zum Löffel, das ist klar. Ich
hab
sofort, Gott sei Dank vorher genau gesagt, ich habe sofort vergessen, wenn ich aus der Tür rausgehe.
Ich finde das super, dass es so ist.
Ich habe das wirklich, als Kind konnte ich mir noch alles merken, als Teenie auch, und ich habe da immer mit angegeben, ich kann mich immer an alles erinnern. Ja. Und jetzt ist es einfach immer sofort vorbei. Ja. Keine Ahnung.
Aber Bastian Pastewka hätte es gewusst.
Ja, der hätte es gewusst.
Den kannst du anrufen als Telefonjoker bei Wer wird Millionär?
Ja.
Auf die absurdesten Fragen.
Ja.
Also, ich hätte noch 1000 Fragen, aber irgendwann müssen wir ja zum Ende kommen.
Ach Mensch, na gut, bitteschön.
War wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Wie gesagt, hört euch alle das Grusel-Labyrinth an. Euch natürlich viel Erfolg für alle weiteren tollen, großen Live-Hörspiele und alle weiteren Veranstaltungen. Es war richtig, richtig schön. Und,
und danke, dass du uns geadelt hast und hierher gekommen bist.
Ja, nein, ich habe mich auch
uns
wirklich total drauf gefreut, ehrlich gesagt. Und ich habe sofort gewusst, dem kann ich mich nicht entziehen, denn es ist die zweitlängste Rolle im Prinzip.
Schön.
Freddy.
Ja.
Also welche Rolle spricht man denn schon so lang? Und das ist natürlich, da muss man seine Verantwortung nehmen. Und
das hast du sehr gut gemacht.
Genau, mit Bravour. Wir hoffen, euch zu Hause hat es auch gefallen und ihr seid wieder mit dabei. Teilt, liked gerne die Folge, schickt uns gute Bewertungen, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt uns und den Hörspielen gepflogen.
Und Oliver schwingt sich jetzt auf seine Schwalbe.
Ja.
Auf sein was war das?
Knattert durch den Wald.
Ja.
Durch die Heide.
Ja, genau, oder so. Also, tschüss. Danke fürs Zuhören auch.
Bis zum.
Wer jetzt Lust auf noch mehr Hörspielspaß bekommen hat, die Hörspiele von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Kira Kolumna, Jan Tenner und vielen weiteren findet ihr auf allen Streaming-Portalen oder in dem brandneuen Kiddings Player, der Streaming-App aus dem Hause Kiddings, mit allen Hörspielen und Filmen. Jetzt einen Monat gratis testen. Alle Infos unter kiddings.de.
Bis zum nächsten Abenteuer.
Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz.
Schlaft gut.